Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie mich und meinen Podcast kennen, dann wissen Sie ja, dass ich mich total für die technischen Aspekte der Digitalisierung begeistern kann. Und vielleicht ist Ihnen aber auch schon aufgefallen, dass es eine weitere Dimension gibt, mit der ich mich sehr gerne beschäftige und eine Frage, die mich sehr umtreibt, nämlich die Frage, wie kann ich eigentlich als Führungskraft, als jemand, der im Management tätig ist, erfolgreich sein in den Zeiten von Digitalisierung. Und ich finde das total spannend und ehrlicherweise auch intellektuell durchaus herausfordernd, sich damit zu beschäftigen, wie man sich als Führungskraft verändern muss, wie man anders arbeiten muss, was man anders tun muss, um erfolgreich zu sein in diesen Zeiten der Digitalisierung. Und genau darum soll es heute gehen. Die heutige Folge stellt so die Frage, Führung in digitalen Zeiten. Was braucht es für Erfolg in Zeiten von KI und Digitalisierung? Und mein heutiger Gast steht für mich ganz persönlich eigentlich wie kaum ein anderer für jemanden, der Wissen und Erfahrung hat, wenn es rund um das Thema Führung geht. Er hat Erfahrung gesammelt als ein sehr seniorer Manager einer Großbank und ist inzwischen seit 15 Jahren mit der Mission unterwegs, Führungskräften zu helfen, erfolgreicher die Herausforderungen in ihrem Arbeitsalltag zu meistern. Und aus dem heraus hat er sich natürlich auch mit dieser Frage beschäftigt, wie Digitalisierung da reinspielt. Was ich besonders spannend bei ihm finde, ist, dass er nicht nur über Führung nachdenkt, sondern da einen gewissen neurologischen Aspekt immer mit berücksichtigt. Aber das wird er uns gleich viel besser selber erzählen können. Mein heutiger Gast ist Sebastian Morgner. Er ist Geschäftsführer und Strategiecoach bei MLI Leadership Institute und Host des New Leadership Podcasts. Lieber Sebastian, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und ein bisschen Zeit für uns hast.
Ja, Jan, ich finde es auch super, dass ich ein paar Gedanken mit dir austauschen darf. Ne?
Ja, du, ich freue mich total auf die Diskussion, weil die haben wir schon das ein oder andere Mal so oder so ähnlich geführt.
Ich habe mir schon überlegt, ob ich eine Rotweinflasche aufmachen soll, aber das ist früh am Tag heute.
Genau, aber vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal so ein paar Worte dazu, wer du bist, was auch dein spannender der Werdegang ist und auch was du und ihr beim MLI so ein bisschen anders macht als andere. Ich hatte ja schon das Thema neurologische Hintergründe und Führung angesprochen. Ich glaube, das wäre total cool.
Ja, also ich bin zu diesem ganzen Thema Digitalisierung ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind, muss ich sagen. Ich habe mir nach oder während meines Studiums damals in Mannheim vorgenommen, dass ich eigentlich nichts mit IT zu tun haben möchte und auch auf gar keinen Fall zu einer Bank, weil Bank für mich damals schon die Stahlbranche so des angehenden 2000er Jahre war. Und ich bin dann eben bei einer Bank gelandet nach einem kleinen Umweg als Unternehmensberater und hatte dann relativ bald dort den Auftrag, ein großes E-Business-Projekt zu leiten im Internet. Das war damals alles noch ganz neu, 98. Und da ging es damals darum, die erste Fonds-Depot-Plattform in Deutschland digital umzusetzen. Und das war dann sehr spannend für mich, weil ich eben nicht von der technischen Seite her kam, wie du gerade schon angedeutet hast. Und ich dann mit 3 Jahren Berufserfahrung da plötzlich ein Team von 60 Leuten und ein Millionenbudget hatte. Und ja, dann hat sich das da so weiterentwickelt. Ich war dann relativ lang in der Bank und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass ein großer Veränderungsbedarf da war, unglaublich viel Geld in Strategien, in die Entwicklung von Strategien gesteckt wurde, meistens mit externen Beratern, so den klassischen Strategieberatern. Und ich habe mir dann irgendwann meinen Spaß daraus gemacht, wenn eine Strategie dann verabschiedet worden war und war kommuniziert worden, habe ich ein halbes Jahr später mal Leute gefragt, die eigentlich im Alltag hätten leben und umsetzen sollen, egal ob das jetzt im Vertrieb oder in der Kundenbetreuung oder im Bereich IT war. Und mir ist da aufgefallen, wie unglaublich wenig von den Inhalten bei diesen Menschen angekommen ist und dass natürlich im Zweifel vieles beim Alten geblieben ist, außer dass eben ein Vorstand vielleicht einen erweiterten Verantwortungsbereich gekriegt hat und umstrukturiert worden ist, ist beim Kunden dann nicht so viel angekommen. Und das hat mich dann irgendwann ja so fasziniert, warum da so eine riesen Abbruchkante zwischen Top-Management und den Leuten, die man eigentlich braucht, um es umzusetzen, den Mitarbeitenden ist, dass ich dann ja, irgendwann, als sich die Chance ergeben hat, aus der Bank raus bin, dann bin ich erstmal 3 Monate in ein Frauenkloster auf den Chiemsee gegangen, in Frauenchiemsee, habe so ein bisschen über das Leben nachgedacht und was ich jetzt mit meinen ganzen Erfahrungen als im Management anfange. Und bin dann eigentlich über einen Austausch mit Frau Professor Welpe von der Technischen Uni München und einem Kollegen, der in der PR-Beratung war, sind wir dann also auf die Idee gekommen der Strategieaktivierung, dass wir gesagt haben, wir müssen es eigentlich schaffen, dass strategische Ziele so spannend und anschaulich vermittelt werden, dass wirklich alle ihren Beitrag kennen, wissen, was das im Alltag bedeutet und auch Lust drauf haben, das umzusetzen. Und das war dann so mein Thema, sage ich jetzt mal. Und das machen wir jetzt seit 15 Jahren. Wir haben das ursprünglich, das Konzept für den Mittelstand geplant und sind dann eigentlich durch Zufall eher bei der Allianz reingekommen. Wir waren ja ein winziges Unternehmen und hatten dann plötzlich da den Auftrag, die globale Digitalisierung zu begleiten. Und haben das dann mit unseren Methoden gemacht, wo, wie du sagst, wo wir ganz stark auch daher kommen, wie ticken Menschen eigentlich und gerade wie gehen Menschen mit Veränderungen, mit neuen, mit unbekannten Dingen um und was ist zu tun oder was kann man tun, um Menschen zu ermutigen, neugierig zu machen, ihnen ihren Beitrag zu vermitteln. Und das haben wir dann da angesetzt und haben da die globale Digitalisierung der IT begleitet in 14 Ländern und das hat brutal eingeschlagen. Also das Mitarbeitendenengagement in der IT, die waren davor alle extrem frustriert, weil sie so die Typen waren, die immer die Tickets abarbeiten mussten und wenn sie es gut gemacht haben, hat sich keiner gemeldet und wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann sind sie halt zu Sau gemacht worden sozusagen. Und das Engagement hat sich dadurch, dass wir da so eine Metapher und eine gemeinsame Mission inszeniert haben, um 56% erhöht und das Zutrauen in die Strategie sogar mehr als verdoppelt. Und das hat damals dazu geführt, dass das auch zweimal validiert wurde, weil man es nicht glauben kann konnte. Ich kannte es auch von der Bank, da waren wir immer froh, wenn die Mitarbeitendenzufriedenheit oder das Engagement mal um 4% oder so gestiegen ist. Aber es hat sich bestätigt und seitdem haben wir das jetzt eben ja mit weit über 100 Führungsteams gemacht und begleiten die dabei, strategische Ambitionen so ja zu konkretisieren und in die Umsetzung zu bringen, dass es eben nicht mehr so ist, dass 8 von 10 strategischen Initiativen scheitern, sondern dass sie da Fortschritt erzielen, trotz eines Umfelds, was sich permanent wandelt. So, jetzt habe ich schon die halbe Podcast-Zeit mit meiner Lebensgeschichte.
Die total spannend ist und in der, glaube ich, in dem, was du gerade erzählt hast, ja auch ganz viel von dem schon steckte, worüber wir nämlich heute reden wollen, nämlich so ein bisschen die Frage, ja, worum geht's an Führung, wo hakt's da eigentlich? Und dann natürlich auch die Frage, weil es geht ja hier immer um Digitalthemen, was verändert sich in Zeiten der Digitalisierung? Und lass uns doch mal starten, wenn du so an deine Kunden denkst, was ja deutsche Unternehmen, große Mittelständler in Deutschland, Konzerne in Deutschland sind und du arbeitest da sehr, sehr viel mit den Führungsteams, auch auf einem sehr Senioren-Level, ja. Was ist da so ein bisschen deine Situationsanalyse? Wie stehen die Führungskräfte im Dachraum zu dem Thema Digitalisierung und woran hakt es da vielleicht auch?
Ja, es ist ja leider so, dass Deutschland international, was die digitale Bildung angeht, weit hinterherhinkt. Ne? Und ich frage mich wirklich schon seitdem ich jetzt Unternehmen begleite oder ich habe mich damals schon in der Bank gefragt, wieso wir uns manchmal mit diesen Themen so schwer tun. Ne? Und ich kann es mir nur darüber erklären, dass die Deutschen vielleicht von der Denkweise eher risikoavers und Ingenieure sind und dass man immer so den Anspruch hat, Wir legen erst dann los, wenn wir ganz genau wissen, was wir erreichen wollen, wie wir es erreichen, wenn das bis im Detail schon geplant ist. Und dann machen wir erst den ersten Schritt. Ja, und ich glaube, für die Digitalisierung, das ist ein sehr komplexes Thema, was ganz viel auch mit Psychologie zu tun hat. Also wie gestalte ich eine Webseite gut? Wie mache ich was benutzerfreundlich? Welche Funktionalitäten braucht man wirklich? Muss man ja einfach wahnsinnig viel ausprobieren. Das kann man sich vorher nicht alles rational erklären. Aber dieser Bedarf, alles intellektuell erstmal zu durchdringen, bevor man überhaupt den ersten Schritt geht, den beobachte ich häufig. Und deshalb wird ewig lange diskutiert. Ich habe schon mal ein Projekt erlebt, das war, ja, ist schon länger her, aber am Anfang der Internetzeit, da hat so eine Schweizer Privatbank, also war jetzt nicht deutsch, aber vielleicht ähnliche Mentalität, die haben also zig Millionen ausgegeben, weil die erste Online Universalbank werden wollten, was eigentlich eine super Idee war, aber dann haben sie in Berater investiert und hatten zum Schluss irgendwie 40.000 Seiten Fachkonzept und noch keine einzige Zeile programmierten Code und dann war A, das Geld weg und B, wer traut sich schon irgendwie ein 40.000 Seiten dickeres Pamphlet dann irgendwie umzusetzen? Und das ist so ein bisschen, was ich so als das deutsche Problem ansehe. Also diese, ja, der fehlende Mut, einfach mal loszuziehen und die richtigen Leute zusammenzubringen. Und ich muss sagen, mein erfolgreichstes Projekt, muss ich gestehen, war eigentlich damals in der Bank mein erstes, als wir diese Plattform gemacht haben, weil da sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, wir hatten da auch ein Projekt geerbt, was seit 2 Jahren nicht vorangegangen war, wo es da gab es nur 1500 Seiten Fachkonzept, aber wollte trotzdem niemand umsetzen. Und da haben wir gesagt, hey, komm, wir mieten jetzt hier im Hotel Post in Wallgau irgendwie 20 Zimmer und das Foyer und gehen da 2 Wochen hin mit allen vom Juristen, Marketing, IT, Programmierer, was man braucht und machen einfach ein Storyboard von dieser Plattform, wie wir sie haben wollen und jeder muss unterschreiben und wir gehen da erst wieder raus, wenn das steht. Und das war unfassbar erfolgreich, aber wenn man sowas in Deutschland vorschlägt, erntet man halt oft Widerstand.
Ne? Ich meine, das, was ihr da gemacht habt, ist ja so recht, dieses klassische Vorgehen. Ihr habt halt 2 Wochen Sprint gemacht, um das Ding mal voranzutreiben.
Mit einem cross-funktionalen Team. Ja. Damals gab es die Begriffe Agile und Google Sprints noch nicht. Genau, ne? Aber es war genau das. Ja. Und es war genau das, was es extrem beschleunigt hat. Ne?
Also die Beobachtung, die du da hast, und das haben wir auch schon öfter diskutiert, ja, die deckt sich ja mit dem, was ich auch sehe, dass es einfach, da ist eine gewisse Schwerfälligkeit da. Und das kann man jetzt natürlich nicht über einen Kamm scheren. Und bei manchen ist das leichter, bei manchen fällt das schwerer. Aber irgendwie, da ist so eine gewisse Trägheit da, was das Thema digital gibt. Da gibt es auch noch so Hürden wie Datenschutz und Betriebsrat. Da könnten wir jetzt eine eigene Folge drüber machen. Das lassen wir mal vielleicht beiseite. Ja, aber woran glaubst du, liegt das außer der Mentalität auch? Gibt es da auch einen Mangel an Wissen hinsichtlich Methodik, hinsichtlich dem, was da passiert? Oder was sind da weitere Gründe?
Also ich glaube, dass ganz viel tatsächlich in der Kultur, ja, und auch in den sozialen Dynamiken liegt und es wenige Kulturen gibt, wo die Menschen bereit sind zu sagen, was sie gerade nicht können oder wo man auch offen darüber redet, was einen gerade beschäftigt, wo man sich vielleicht auch überfordert fühlt. Wir leben schon so ein bisschen noch in einer Kultur, wo es viele Schlaumeier gibt und man halt auch Führungskraft oft geworden ist, weil man auf alles eine gute Antwort hatte. Und da kommt jetzt natürlich die KI und das Faszinierende an der KI ist ja, die merkt sich alles, die vergisst nichts, die lernt Tag für Tag dazu sozusagen. Und jetzt über die Gen AI ist sie in der Lage, einfach wie ein menschliches Gehirn Zusammenhänge zu erkennen, natürlich auch manchmal genauso zu halluzinieren, wie das Menschen so tun. Aber das überfordert viele Menschen in Führungsrollen aus meiner Sicht auch, was ihr Selbstverständnis angeht. Mhm. Ne? Also viele haben halt dieses Selbstverständnis, ich bin der muss für jede Frage eine gute Antwort haben. Und es ist sehr, wie du ganz am Anfang gesagt hast, auf der intellektuellen Seite. Und ich glaube, Führung wird immer mehr, also Wissen wird immer inflationärer. Ja? Und natürlich ist es wichtig, eben Erfahrungen einzubringen, Menschen zusammenzubringen für kreative Prozesse. Aber es ist eben auch total wichtig, auf der emotionalen Ebene zu führen, insbesondere dann, wenn man eben Menschen ermutigen muss, sich auf was einzulassen, wo sie nicht genau wissen, was kommt bei raus. Ne? Dann brauchen die ein Vertrauen in den Prozess und das Vertrauen, dass du schon weißt, was richtig ist und einen klaren Purpose, ein klares Anliegen hast. Ne? Und dann musst du die Leute auf der emotionalen Ebene mitnehmen, dass die sich darauf einlassen, hypothesengetrieben und experimentell vorzugehen. Und da fehlt es aus meiner Sicht häufig an der Methodik, am Willen, manchmal auch an der Kultur und häufig auch an der Zeit. Ne? Also ja. Ich finde das Lächerlichste wirklich bei strategischen Projekten, erlebe ich das immer wieder, dass man sagt, das Projekt ist so wichtig und wir müssen da schnell zu einer Lösung kommen. Und wenn dann 12 Leute sich überlegen, wann sie das nächste Mal einen halben Tag zusammenkommen, dann ist der erste frühestmögliche Zeitpunkt in 3,5 Monaten, weil davor irgendwie alle irgendwie verplant sind. Ne? Ja. Also so geht das halt. Das ist lächerlich.
Ja, und das bei so vielen Digitalthemen so, ja, wir wissen, wir sollten da mal was machen, aber wir haben ja jetzt noch XYZ zu tun und deswegen können wir es nicht machen. Lass uns gleich darüber reden, was man tun kann, um vielleicht so ein bisschen aufzuholen und es zu lösen. Ich würde gerne auf 2 Punkte noch so ein bisschen eingehen, die du gerade angesprochen hast. Zum einen auf diese Beschleunigung des Ganzen, ja, gerade durch das KI-Feuerwerk, das wir seit jetzt gut 2 Jahren irgendwie sehen. Wie nimmst du das wahr? Was erlebst du da auch bei den Führungskräften, mit denen du arbeitest? Du hast schon angesprochen, das irgendwie überfordert die, ja. Aber wir sehen ja eine extreme Beschleunigung, wo Dinge auf einmal, die ich noch vor einem halben Jahr für unmöglich gehalten hätte, möglich werden. Was macht das mit Führungskräften?
Ja, ich sehe da, also ich persönlich nehme da eine extreme Verunsicherung wahr. Ich glaube, dass das Interesse ist groß. Ich glaube, auch viele Menschen in Führungsrollen beschäftigen sich persönlich intensiv mit KI. Was so ein bisschen fehlt, ist, es sind so geschützte Räume, wo man gerade auch mit den Mitarbeitenden, mit allen Betroffenen drüber spricht, was bedeutet das eigentlich für uns und wie gehen wir damit um. Und deshalb ist momentan ja so ein Trend sichtbar, der Shadow AI heißt, ne? Dass so jeder wurschtelt so ein bisschen vor sich rum und hat so sein ChatGPT und die manchen schreiben da Konzepte, die anderen Briefe, egal was sie machen. Aber was halt fehlt, ist, dass das abgestimmt ist, dass man drüber redet, dass man gemeinsam sich überlegt, was sind denn eigentlich die Anwendungsfälle, wo KI bei uns den größten Nutzen bieten kann, wo es wirklich menschliche Kompetenzen erweitern, uns alle besser und schneller machen kann und was sind auch so Spielregeln, die wir uns geben, sondern man redet nicht darüber. Und ich glaube, wichtig ist es, und das ist auch das, wo wir momentan einige Unternehmen begleiten, dass man gerade bei dem Thema KI sich klar macht, A, so Transformationsprozesse, wie man sie in der Vergangenheit gemacht hat, das funktioniert nicht mehr. Man kann nicht sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Piloten und dann entwickeln wir ein Schulungskonzept und dann bis in 2 Jahren sind alle Betroffenen geschult, weil in 2 Jahren kann sich die Welt völlig ändern. Also man muss ja unfassbar schnell dafür sorgen, dass man Erfahrungen sammelt und die natürlich am besten auch in nützliche Anwendungsfälle überführt. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, so Räume zu schaffen, wo man mit seinen Schlüsselpersonen in Austausch geht und wo man erstmal versucht rauszufinden, was für Anwendungsfälle sehen wir gerade eben, wo KI interessant sein könnte. Und wenn wir zum Beispiel sagen, man kann intelligente Custom GTPs machen, die uns bei der Marktanalyse, Kundenanalyse helfen, dann ist doch besser, man macht einen richtig, als dass 10 Leute so ein bisschen was Selbstgestricktes da haben. Also ich glaube, es ist wichtig, wirklich hier so ein gemeinsamen Prozess zu moderieren, einen kollektiven Erkenntnisprozess und wirklich dann den Fokus darauf zu setzen, was ist jetzt, was sind jetzt Anwendungsfälle, die für uns interessant sein könnten und den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass alle in einem Boot sitzen. Ja, also das ist auch neurowissenschaftlich, neurologisch wichtig, dass man gerade wenn man sich auf Abenteuer begibt, wo man sich unsicher ist, das Gefühl hat, ich bin Teil eines Teams, wir unterstützen uns gegenseitig, wir haben gegenseitig auch Verständnis füreinander. Das finde ich zum Beispiel super, dass der Herr Busch von Siemens, der CEO, ja immer im Intranet Videos teilt, wo er selber gerade irgendwas mit KI ausprobiert und auch mal scheitert und da in die Diskussion mit seinen Leuten geht, damit die einfach sehen, hey, ich bin einer von euch, und dass man nicht versucht, Vorsprung, einen Wissensvorsprung sich aufzubauen und sich darüber zu definieren, weil im Zweifel ist dann der Vorsprung irgendwann so groß, dass du deine Mitarbeitenden überhaupt nicht mehr abholen kannst.
Und da bist du, glaube ich, ja, in dem, was du jetzt gerade erzählst, springt sehr stark für mich auch was mit, wozu ich gerade auch eine ganze Folge mit einem gemeinsamen Bekannten gemacht habe, mit dem Hartung Wilstermann, nämlich mit die Frage, mit der Frage für Führungskräfte, wie verändert sich das eigentlich, dass die ja Führung und Management gemacht haben und eigentlich diese rein kognitive, intellektuelles Management sehr stark von der KI vielleicht auch abgelöst werden kann und dieses emotional Führen viel wichtiger wird. Ja, das ist das, was mich für mich da sehr, sehr stark irgendwie, glaube ich, mitschwingt, oder?
Ja, absolut. Also für mich, es gibt ja so einen Spruch, der sagt, Leadership means to hide your panic from others. Mhm. Also das finde ich natürlich ein bisschen übertrieben, aber letztendlich, wenn man sich mit Kognitionspsychologie, mit Psychologie beschäftigt, dann weiß man ja, wie schnell wir Menschen uns Sorgen machen, wie schnell wir uns in Frage stellen. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen oder hat man herausgekriegt, dass Menschen 8-mal mehr eher kritische, selbstkritische oder negative Gedanken als positive haben. Und wenn dann sowas Neues kommt und das ist einem unbekannt und man hat sich bisher extrem darüber definiert, dass was man alles weiß, und plötzlich gibt's da so eine neue Existenz wie die künstliche Intelligenz, die noch viel mehr weiß, dann stellt man sich ja auch in Frage. Und da ist es eben wichtig, und das bedeutet für mich Führung, dass jemand da ist, der sagt, hey Leute, wir halten zusammen, wir lasst uns besinnen auf das, wozu wir da sind, lasst uns herausfinden, wie wir das jetzt mit den neuen Möglichkeiten noch viel besser machen können, und der Menschen wirklich da auf der emotional A, die Angst nimmt, und sie B, eben ermutigt, sich auf den Weg zu machen. Und das ist natürlich, ja, auch was, das muss man dann auch lernen, ne? Das kommt nicht so von jetzt auf gleich, wenn man das vielleicht in der Führungsrolle bisher noch nicht so gemacht hat. Und da ist es zum Beispiel extrem wichtig, viel zu moderieren, viel zuzuhören, eher Räume zu gestalten, wo andere sich ausdrücken können, als dass man eben die Frontsau ist, die die ganze Zeit, die Welt erklärt sozusagen.
Mhm. Wenn du jetzt so, ja, eine Führungskraft sagen musst, hey, hier sind irgendwie, das ist der Masterplan, den du jetzt angehen solltest, um eine bessere Führungskraft in Zeiten von Digitalisierung zu sein. Wie würdest du das angehen? Was wäre deine Empfehlung?
Also ich glaube, es ist schon extrem wichtig, dass man selber in der Führungsrolle, es ist nichts, was du delegieren kannst, ne? Der Umgang zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz, ne? Ich glaube, das ist momentan ein Thema, weil da wirklich etwas heranwächst, was nicht einfach nur so ein Hammer oder ein Werkzeug ist, was man einfach so bedienen kann, sondern was wirklich mitdenkt und im Prinzip auch ja eine kognitive Komponente hat, zwar kein Bewusstsein, aber durchaus einfach sehr geistig anspruchsvolle Dinge leisten kann. Und man braucht ja, muss ja auch eine Sprache, man muss auch den Umgang mit diesem neuen Arbeitskollegen oder der neuen Arbeitskollegin KI erlernen und muss verstehen, was die gut kann, was sie nicht gut kann. Also das heißt, ich glaube, es ist schon total wichtig, sich ein Grundwissen anzueignen und es selber auch auszuprobieren. Es ist dann wichtig, dass man eben nicht in Silos denkt, sondern wirklich die Wertschöpfung des gesamten Unternehmens betrachtet und sich ein Netzwerk aufbaut, um rauszufinden, wo kann KI für unsere Unternehmenszwecke, für unsere Businessziele den größten Mehrwert schaffen. Und da wird es natürlich schon spannend, weil natürlich viele Mitarbeitenden ja selber Berührungsängste haben, vielleicht auch Angst haben, dass ihr Job überflüssig wird. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Also man kann halt entweder sagen, ich führe KI ein, um Prozesse zu automatisieren und Menschen zu ersetzen. Das wäre, glaube ich, der völlig falsche Mindset. Oder man sagt, KI kann einfach unglaublich neue, spannende Potenziale bieten, um menschliche Fähigkeiten zu erweitern und auch größere Nutzen zu stiften. Da gibt es spannende Studien, die gezeigt haben, das waren 4000 Callcenter, wo man das gemacht hat, dass gerade die weniger qualifizierten Mitarbeitenden von KI-Lösungen extrem profitiert haben und deren Produktivität um 40% gestiegen ist. Und das heißt, sich da wirklich Gedanken zu machen, welche Einsatzfelder gibt's? Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall auch mit Experten reden, mit Leuten, die da schon Erfahrung gesammelt haben und sich nicht im eigenen Brei rühren sozusagen. Und manchmal ist es dann sicher auch wichtig, Prototypen, also von außen Beschleuniger reinzunehmen. Ich betreue jetzt auch Unternehmen, die zum Beispiel die Programmierung teilweise mit KI ersetzen wollen oder KI einsetzen wollen, um Prototypen viel schneller zu entwickeln. Mhm. Und da ist es schon eine Erfahrung, wenn man das den eigenen Entwicklern sagt, beschäftigt euch mal damit. Das geht dann sehr langsam und da ist ein großer Widerstand da. Und wenn man da jemanden reinholt, der das mit denen zusammen macht, aber weiß, wie es geht, dann kann man eben Menschen sehr schnell befähigen und ihnen auch ein bisschen die Ängste nehmen und Erfolgserlebnisse schaffen. Also ich glaube, das ist so die Kunst, sich selber damit beschäftigen, sich immer wieder auf seinen Purpose, auf das zu besinnen, was der Sinn und Zweck des eigenen Unternehmens oder eigenen Bereiches ist und dann zu schauen, welche Anwendungsfälle sind eigentlich, stiften wirklich welchen Mehrwert, das auch zu versuchen, das zu bewerten und dann halt zu gucken, dass man wirklich schnell ins Tun kommt und experimentell, explorativ vorgeht und möglichst wenig Zeit in Diskussionen verbringt, weil ich glaube, das ist so ein Thema, wo Diskussionen einfach einen nicht wirklich weiterbringen.
Ja, also ein bisschen auch dieses Mut zu machen, ja, und wahrscheinlich auch einfach im Hinterkopf haben, dass die Geschwindigkeit, die wir gerade sehen, die wird nicht langsamer werden.
Nee, ich glaube, das ist also so eine typisch deutsche Reaktion auf so KI-Lösungen. Also neulich war da so ein KI-Video, das haben sich ja auch schon viele gesehen, wo man so einen Avatar nutzen kann, wo du dann plötzlich in Chinesisch oder in allen Sprachen der Welt reden kannst und man sieht dich, wie du den Mund bewegst und so. Und dann sagt so ein Bekannter von mir, ja, aber die Hand ist ja noch total unscharf. So, ja. Das ist so manchmal so eine typisch deutsche Reaktion. Also statt dass man sagt, faszinierend, dass man dich da sieht, wie du in allen Sprachen dieser Welt reden kannst, geht der Blick in das, was noch nicht funktioniert. Und da fehlt dann dieses Bewusstsein, dass man denkt, die Hand ist jetzt noch unscharf, aber die Entwicklung ist so schnell. Und da sind gerade wahrscheinlich Millionen von Programmierern in der Welt an diesen Themen dran, dass die Hand halt übernächste Woche nicht mehr unscharf ist. Das heißt, wenn ich mich auf so eine Position begebe, dass ich so lange das Haar in der Suppe suche, um einen Grund zu haben, da nicht einzusteigen, dann werde ich irgendwann ganz, ganz, ganz weit abgehängt sein. Ne? Ja. Und da ist ein anderer Mindset ganz, ganz wichtig. Ja.
Cool. Sebastian, vielen Dank für diese Einblicke. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde weiter diskutieren und dann noch mal eine halbe Stunde weiter, würde aber leider das Format des Podcasts sprengen. Deswegen, wenn du so ein bisschen zurückdenkst, ja, wir sind eingestiegen mit dieser Frage, ja, warum tun sich Führungskräfte eigentlich in Deutschland schwer, welche Herausforderungen haben die rund um Digitalisierung und dann am Schluss jetzt so ein bisschen, wie kann man es eigentlich anpacken? Und du denkst dann an unsere Hörerinnen und Hörer, die ja häufig selber Führungskräfte sind oder digital begeisterte Menschen in Deutschland. Was sind so die drei klassischen Berater-So-Whats, ja, also was sind die drei Dinge, die man sich mitnehmen kann, die man sich merken sollte aus der heutigen Diskussion vielleicht?
Also das Wichtigste für mich ist, sich klar zu machen, dass Abwarten keine Lösung ist, ne? Dass es wirklich ein Thema ist, was in fast allen Bereichen so relevant ist, dass es darum geht, sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass man es auch nicht delegieren kann. Und ich hatte jetzt in den letzten Monaten auch schon immer wieder Leute, die gesagt haben, ja, unseren Bereich oder unsere Branche betrifft es ja nicht so. Und wenn die sich einen halben Tag damit beschäftigt haben, haben sie gemerkt, dass es ihre Branche vielleicht sogar auf den Kopf stellt. Ja. Weil teilweise verschwinden zum Beispiel die Zielgruppen. Ne? Ein Bekannter von mir, der ist so im Social-Media-Bereich, macht eine Software für Social-Media-Manager. Bisher war deren Vision, möglichst viele Social-Media-Manager glücklich zu machen. Jetzt kann es sein, dass KI die Social-Media-Manager abschafft. Und das heißt, die Vision muss eigentlich sein, wesentlich weniger Marketing-Verantwortliche glücklich zu machen. Ne? Also das heißt, bereit sein auch zu akzeptieren, dass man vielleicht nicht weiß, was man eigentlich wissen müsste und dass man Dinge herauskriegen muss und einfach neugierig sich dem Thema stellen oder Ergebnis offen. Das Zweite ist, wirklich geschützte Räume zu schaffen und von Anfang an mit allen seinen Mitarbeitenden und auch Kollegen in den regelmäßigen offenen Austausch zu gehen, wo man ganz ehrlich über seine Erfahrungen, über Themen redet und eben versucht auch rauszukriegen, welche Initiativen schaffen den größten Nutzen. Und das Dritte ist dann wirklich, Räume zu schaffen, wo eben auch Experimente möglich sind, experimentieren, zum Experimentieren einladen und dann natürlich auch immer die Erkenntnisse sammeln. Weil was auch so eine deutsche Reaktion sein könnte, ist, dass man sagt, wir suchen jetzt den Anbieter für das 1000% Universal-KI-Tool, was wir überall einsetzen können. Und das würde ich auch momentan für super gefährlich halten, weil weltweit, wie gesagt, unzählige Teams an KI-Lösungen programmieren und eine Firma, die heute die Nase vorne hat, kann in 2 Monaten schon, kann eine andere kommen, die deren Innovation völlig in Frage stellt und auf den Kopf stellt. Das heißt, diese eine große eierlegende Wollmilchsau, die wird's auch nicht geben.
Cool. Du, vielen Dank für diese Einblicke. Hast du zum Schluss noch eine Empfehlung für uns, für mich und für meine Hörerinnen und Hörer, für einen Podcast oder ein Buch, wo man noch ein bisschen weiter sich mit den Themen der heutigen Folge beschäftigen kann?
Ja, also jetzt kann ich natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung machen, aber davor möchte ich vielleicht ein Buch empfehlen für Leute, die auch hart im Nehmen sind, und zwar von Ray Kurzweil, The Singularity is Nearer. Ray Kurzweil war ja, ich glaube, 20 Jahre lang KI-Chef bei Google, auf jeden Fall eine lange Zeit, ist Professor, ist ein echter Vordenker. Und in dem Buch schildert der mal, was da alles auf uns zukommt. Und er war bisher mit seinen Prognosen lag eigentlich immer richtig. Also es ist auch harter Tobak, aber ich fand es super spannend, auch als so eine Vorstellung, in welche Richtung es geht. Dann, wenn es ums Thema, wie kann ich explorativ führen geht, dann kann ich natürlich nur das Buch Expedition Zukunft von Sebastian Morgner empfehlen, weil da geht es genau darum, wie man Strategie als eine Expedition in die Zukunft betrachtet und eben experimentell und explorativ vorgeht. Und natürlich auch in meinem New Leadership Podcast hatte ich schon spannende, interessante Gespräche zum Thema KI mit dem Professor Lüttke, wo es wirklich um das Thema Regulation und Sicherheit geht, oder jetzt kürzlich mit dem Tristan Post, der das Strategy AI Institut führt. Also findet man auch zu dem Thema spannende Beiträge.
Cool. Du, vielen Dank für diese 3 wunderbaren Tipps. Die werden wir wie immer für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Shownotes verlinken. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, Sebastian, danke für diesen, für die tolle Diskussion.
Danke, Jan. Hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.